Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wirklich? Ist sie das wirklich? Als ich das erste Mal gesehen habe, ich kenne das schon ein bisschen länger, habe ich mich gefragt, ja, was ist jetzt die Wahrheit? Ist die Wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen auch? Ist die Ortsgemeinde wirklich die Hoffnung der Welt? Ist unsere Gemeinde die Hoffnung für Lenzburg und Staufen und was so um uns herum ist? Ist es das wirklich? Und wenn wir realistisch sind, dann wissen wir, die Menschen, die hier in Not geraten, kommen nicht zwingend zu uns mit ihren Anliegen, sondern da gibt es eine Menge anderer Adressen, wo man ja auch hingehen kann. Nein, in der Regel gehen sie sogar woanders hin. Denn ich glaube, dass die Menschen in unseren Tagen gar nicht mehr so recht wissen, dass Gott eine Antwort für ihre Probleme haben könnte. Es ist nicht mehr unbedingt bekannt, dass Gott selber den Menschen in ihren Nöten und Bedürfnissen begegnen möchte. Und dass die Gemeinde diese Hilfe vermitteln kann. Denn Gott selber möchte ihnen in ihren ganzen Situationen beistehen. Er möchte sich ihrer Sorgen annehmen. Er möchte sich ihrer Nöte annehmen. Er möchte ihnen, den Menschen heute, auch immer noch seine Hilfe zukommen lassen. Es hat sich nichts daran geändert, was ursprünglich mal war. Aber die Menschen sehen in unseren Tagen nicht mehr diese Verknüpfung zwischen Not, Hilfemöglichkeit Gottes und den Auftrag der Gemeinde. Ich möchte das mal kurz aufzeichnen. Ich muss jetzt leider senkrecht schreiben oder versuchen wir es waagerecht. Machen wir mal Not. Situation. Hilfe Gottes. Und Gemeinde. Und ich glaube, dass diese Verknüpfung zwischen Notsituation und Hilfe Gottes irgendwie nicht mehr so vorhanden ist. Und dass dann Hilfe Gottes und der Auftrag der Gemeinde, diese Geschichte hier, auch gar nicht mehr so vorhanden ist. Ich glaube, dass in unseren Tagen diese beiden Punkte hier, die kritischen sind. Notsituation und Gott, passt das zusammen? Und Gottes Hilfe für mich und Gemeinde, passt das zusammen? Ist die Ortsgemeinde wirklich die Hoffnung der Welt? Ab und zu gelingt es. Ab und zu gelingt genau das. Vor etwa 3-4 Jahren eher hatte ich in meiner Gemeinde eine Kinderwoche. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen, doch ungefähr 4 Jahre. Kinderwoche. Und regelmäßig in der Woche kam ein Vater und brachte seine beiden Kinder. Kleine Stöpschen, ganz herzige. Und er hatte Zeit, weil er hatte meistens Nachtdienste und konnte. Und so haben wir ab und zu geredet und einen Kaffee getrunken und uns ein bisschen kennengelernt. Und nach dieser Kinderwoche habe ich ihn völlig aus den Augen verloren, weil man begegnet sich nicht einfach so irgendwo. Vor einem Jahr etwa rief er dann an. Sagt er, du Frank, wir haben damals Duzi gemacht, du Frank, ich brauche mal Hilfe. Meine Ehe ist komplett im Eimer und es ist nichts mehr zu retten. Und ich glaube, wenn einer helfen kann, ist es noch Gott. Und da bist du ja Spezialist. Kannst du für uns beten? Ich sage, du, wir treffen uns mal, wir reden mal darüber. Und dann haben wir einen Deal gemacht, weil er war kein Christ. Erstaunlich. Er war kein Christ. Haben wir einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, du kommst zu mir in die Gemeinde und ich kümmere mich im Gebet um deine Ehe. Hey, das war mutig, du. Da hätte ich ganz schön auf die Nase fallen können mit. Ich habe gedacht, nee, komm, jetzt, ich muss mal irgendwann mal sowas wagen. Also, du kommst zu mir in die Gemeinde, soweit es dir möglich ist, weil das tut dir gut, und ich nehme mir im Gebetskampf deine Ehe vor. Und jetzt so, das war ungefähr vor einem Jahr, muss man sagen, die Ehe ist stabil. Es ist wirklich, er sagt, es ist im Moment gut. Und er ist auf dem Jahr jetzt Christ geworden. Und das freut mich natürlich ungemein, dass das, hey, da ist einer gewesen, der hat eine Riesennotsituation gehabt, der hat irgendwo mal spitz gekriegt, da könnte eine Hilfe Gottes sein, weil in der Welt ist keiner mehr, der mir helfen kann. Und ich kenne da eine Gemeinde, da ist einer, der tritt für mich ein und das könnte was geben. Da hat das mal alles miteinander funktioniert. Aber das ist eine Ausnahme eher, ne? Die meisten Menschen haben diese Verknüpfung nicht immer so unbedingt. Die meisten Menschen unserer Tage fehlt diese Information. Denen fehlt einfach diese Information, da ist ein Gott, der möchte helfen. Und denen fehlt die Information, da ist eine Gemeinde, die könnte so Mittler sein, Hilfsmittler. Wenn wir das in der Bibel anschauen, zur Zeit der ersten Gemeinde, als Jesus unterwegs war, da sehen wir, Jesus, da hat das alles funktioniert miteinander. Jesus hat die Kranken gesund gemacht. Und das ganze Land hat dies mitbekommen. Wir lesen, warum kriege ich jetzt kein Beamer-Bild? Das hoffe ich, ist nächste Woche auch besser. Er hat sich abgeschaltet. Also, ich lese es so vor. Furcht und Staunen ergriff alle und sie sagten zueinander, was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort. Er befiehlt den bösen Geistern auszufahren und sie fahren aus. Bald gab es in der gesamten Gegend keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Der letzte Satz, der ist es der wichtige für mich. Bald gab es in der gesamten Gegend keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Das trug sich herum und die Menschen wussten diese drei Punkte. Sie wussten, da ist eine Notsituation, da ist ein Gott, der hilft und da sind Leute, da kann ich hingehen. Weil es sich rumgesprochen hatte. Jesus war im ganzen Land bekannt als der, der in Gottes Kraft Menschen gesund macht oder sie befreite. Und die erste Gemeinde hat diesen Dienst weitergeführt. Das Gleiche, was über Jesus gesprochen wurde, wurde nachher auch über die Gemeinde gesprochen. Wir lesen, auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und sie wurden alle geheilt. Die gleiche Aussage wieder. Man sprach darüber. Man wusste, wo man hingehen musste. Man wusste, da ist eine Adresse. Da kann man hingehen. Jesus und die Gemeinde später nahmen sich der Situationen an. Jesus kümmerte sich auch um andere Notsituationen. Denk nur an die Geschichte. Es war einmal eine große Versammlung bei Jesus und es dauerte so lange, dass die Leute sehr hungrig wurden. Und Jesus versorgte alle, die Hunger hatten. Also hochgerechnet, ich habe das mal so ein bisschen überschlagen, Matthäus 14, waren es 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und in Matthäus 15, also ein bisschen später, waren es nochmal 4000 Männer plus Frauen und Kinder, zwischen 15 und 20.000 Menschen insgesamt, geschätzt von mir, die Jesus mit ein paar Fischen und ein bisschen Brot versorgt hat. Er kümmerte sich auch um ganz natürliche Bedürfnisse, ganz normale Bedürfnisse. Und später sagt er, kommen die Leute jetzt alle nur, weil sie Hunger haben? Also salopp gesagt, kommt so eine Aussage von Jesus hinterher. Und bei der ersten Gemeinde war es ähnlich. Auch dort gab es eine Armenspeisung. Es steht geschrieben, halt, da muss ich switchen. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich bei den Jüngern darüber. Bei den einheimischen Jüngern, so heißt es da. Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln. Witwen waren zu der Zeit die Ärmsten der Armen, weil sie hatten, es gab keine Sozialfürsorge. Normalerweise kümmerten sich die Kinder um die älteren Frauen, aber wenn die Kinder, wenn das nicht funktionierte oder die Kinder den Auftrag nicht wahrnahmen, dann waren die ganz arm dran. Und so hatte die erste Gemeinde eine tägliche Versorgung mit Lebensmitteln für die Ärmsten der Armen. Sie nahmen sich der Nöte der Menschen an. Und die Menschen wussten, wo sie hingehen mussten. Die Gemeinde hat eine Antwort auf meine Not. Es gab diesen Zusammenhang. Notsituation, Hilfe Gottes, Gemeinde. Das funktionierte. Die Menschen in unseren Tagen haben dieses Wissen nicht mehr. Diesen Zusammenhang. Weitestgehend nicht mehr. Dass Gott sich der Nöte des Einzelnen annimmt und dass die Gemeinde ein Mittler ist dazu. Es ist bei uns nicht mehr so wie in der Zeit der ersten Gemeinde. Und darum müssen die Menschen in unseren Tagen das neu erfahren. Es ist unser Auftrag, es ihnen zu sagen, da ist ein Gott, der sich deiner Nöte annehmen möchte. Und da ist eine Gemeinde, die das vermittelt. Dass Gott groß genug ist, in allen Situationen zu helfen. Er kann, wie wir gehört haben. Und er möchte, denn er liebt seine Kinder und möchte sie nicht am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Wir, jeder von uns, ist gerufen, diese Botschaft weiterzugeben. Ist gerufen, das den Menschen zu erzählen. Ihnen davon zu berichten, was Jesus in unserem Leben getan hat und ihnen zu sagen, Gott kann. Es ist nicht alleine deine Aufgabe, es ist unsere gemeinsame Aufgabe. Nicht jeder muss für Kranke beten und die werden gesund, aber einige unter uns werden die Gabe wohl haben. Nicht jeder muss prophetisch reden können und dadurch Menschen wie eine Hilfe für eine Wegweisung zu geben. Aber einige können das. Und das ist gut so. Den Menschen in der Gemeinde notwendige Hilfe zukommen lassen, ist unser gemeinsamer Job. Wie Adi das vorhin schon gesagt hat, mit den unterschiedlichen Gaben, mit den unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir zusammengelegt haben, etwas ganz Großes bewirken können. Etwas ganz Großes, wenn das zusammen funktioniert. Und darum hat die Gemeinde, die diesen Satz geprägt hat, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt, Nachsatz dran gehängt. Und zwar heißt es mit dem Nachsatz zusammen, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt, wenn sie ihren Auftrag wahrnimmt. Wenn sie ihren Auftrag wahrnimmt. Tun wir das? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, indem wir bewusst hinaustreten, uns in die Stadt stellen und wenn es eine Popcornmaschine als Aufhänger ist, der Rattenfänger von Hameln hatte auch eine Flöte. Manchmal braucht man irgendwas in der Hand, um attraktiv zu sein. Und manchmal langt eine Popcornmaschine dafür. Die Menschen abholen, sie ins Gespräch verwickeln, mit Beziehungen knüpfen. Das ist unser Job. Ich behaupte, Christen sind Beziehungskünstler. Denn sie können Beziehungen knüpfen. Und ich glaube deswegen auch, dass es nicht jeder alles können muss in einer Gemeinde, aber ich glaube, jeder sollte sein Zeugnis erzählen können. Sollte erzählen können, was Gott in seinem Leben denn getan hat. Sollte berichten können von den großen Werken Gottes, seiner Gnade im eigenen Leben. Ich glaube, dass das jeder können sollte. Außer er hat einen Sprachfehler, ist taubstumm. Aber wenn das jetzt keine medizinischen Geschichten hat, sollte jeder die Möglichkeit haben und das auch versuchen. Und das braucht natürlich Training. Ich kann mich das erste Mal erinnern, als ich das Zeugnis erzählt habe, jemanden, den ich kannte. So, man macht das ja zu Trainingszwecken dann immer auf sicherem Boden. Das ist total beknackt, jemanden, der einen kennt, dann zu erzählen, wer man ist und was dann der Glaube mit einem gemacht hat. Aber es hilft. Und wir werden solche Übungen auch Dienstagabend machen. Garantiert. Einander erzählen, als wenn das ein Fremder wäre. Weil das ist gut. Das gibt Übung und Sicherheit. Das sind Menschen, die sind einem vertraut, dann geht das eh noch ein bisschen leichter. Und selbst wenn ihr nicht mitkommt zum Bus, ist dieses Training wertvoll für deine Arbeitsstelle? Ist das Training wertvoll für deine Nachbarn, für die Begegnung dort? Ist die Welt ist da nicht so zimperlich wie wir? Ich werde nie vergessen, als wir 2006 umgezogen sind und völlig woanders hin und dann kommen wir da ins Quartier und ziehen dort ein und einen Tag später, nicht mal einen Tag, das war glaube ich sogar noch am Einzugstag, kam die Nachbarin, begrüßte uns mit einem kleinen Blümchen und eine halbe Stunde später wussten wir, wo der nächste Wahrsager war, wer da die Warzen besprechen konnte. Wir wussten alles aus, was ich nicht wissen wollte. Aber es hat sich daraus was Tolles ergeben und sie sind nachher Christ geworden. Und das ist das Schöne, denn weil wenn sie mir erzählen, wo sie ihre Hilfe suchen, kann ich ihnen auch erzählen, wo ich meine Hilfe finde. Die hören dann auch zu. Aber dazu muss ich wissen, was erzähle ich denn dann? Und ich glaube, wir sollten lernen, von der großen Gnade Gottes seinem Wirken in unserem Leben zu erzählen. Das ist wichtig. Und darum lade ich euch ein, Dienstagabend doch zu kommen, weil das kann nur gut tun. Jeder sollte sein Zeugnis erzählen können. Und ich glaube, dass überfließende Gnade Gottes in unserem Leben etwas ist, was raus will. Wenn wir das erfahren haben, dann möchten wir davon erzählen, was das Große ist, was Gott in meinem Leben getan hat. Wir möchten davon berichten. Wir müssen uns nicht mal zwingen. Und ich glaube sogar, dass Gott uns Gelegenheiten dann gibt, uns Menschen über den Weg schickt, dass das dann Realität wird. Und wenn du das noch nicht kennst, so mit Gott unterwegs zu sein, so nah, so close, dann lade ich dich ein dazu, diesen Schritt zu machen. Anzufangen, an Gottes Hand zu laufen. Dann lade ich dich ein, mit Gott wirklich diese Schritte zu gehen. Wir nennen das hinein in ein Leben mit ihm. Ich lade dich ein, mit einem Gebet diesen Schritt zu gehen. Und wir werden am Ende vom Gottesdienst hier vorne Leute haben und die werden dann mit dir beten, wenn du möchtest, wenn du dieses aussprechen möchtest mal. Ich möchte jetzt anfangen, an deiner Hand zu laufen. Dann lade ich dich ein. Komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne und wir beten miteinander. Weil das ist gut und wichtig, dass das ein anderer auch hört. Vielleicht sagst du dir, ich habe Mühe, auf fremde Menschen zuzugehen. Es fällt mir schwer und darum, das mit dem Zeugnis ist okay, aber da auf der Straße und dann auch noch vor der eigenen Haustür, das ist schon ein heißes Pflaster. Klar, es ist immer leichter, in Paris ein Zeugnis zu erzählen, wo es keiner versteht und ich keinen kenne, als hier. Aber auf der anderen Seite, wo ist es glaubwürdiger als da, wo du lebst? Wo ist es glaubwürdiger? Ich habe manchmal das Gefühl, viele Menschen haben so etwas wie Menschenfurcht, nenne ich es mal, vorsichtig. Ich kann mich entsinnen, als ich ein ganz junger Mann war, kam mein Chef zu mir und sagte, Mensch, Frank, was soll aus dir werden? Ich sagte, ja, Mensch, ne, ich bin im Unternehmen, das soll was. Ja, sagt er, pass auf, wir testen das mal. Hier hast du meinen Katalog, das ist das, was wir alles bei uns im Geschäft führen. Hier hast du eine Kundenliste, da ist ein Auto, die ganzen Leute fährst du an und verkaufst dir Zeug. Das war der Hammer für mich damals, ich glaube, war 19 oder so, mich ins Auto zu setzen, eine Kundenliste abzufahren, um denen irgendwas zu verkaufen. Leute, die ich nicht kannte, wo ich keine Beziehung hatte. Und das hat mich lange Zeit recht möge. Ich habe wirklich innerlich was überwinden müssen, so täglich 7-8 Mal auf völlig neue Leute zuzugehen und denen zu erzählen, was wir alles Tolles zu verkaufen haben. Darum, ich kann mit jedem mitfühlen, der sagt, hey, das ist eine schwierige Situation, jetzt im Buscafé zu sein und da einfach auf Leute zuzugehen. Das ist wirklich nicht einfach. Ich weiß das noch aus dieser Zeit, wie schwierig das ist, auf Fremde zuzugehen. Aber man kann innerlich einen Schritt machen. Und ich weiß heute, dass diese Angstmomente mit Gott weniger werden, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Diese Menschenfurcht weniger wird. Wisst ihr, wir können diese Veränderung auch in der Bibel sehen. Die Jünger haben das Gleiche erlebt. Wir müssen uns das in der Bibel mal anschauen. Als Jesus hingerichtet wurde und die Jünger alleine da standen, da steht geschrieben, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Die haben sich eingeschlossen vor Angst. Und das war eine berechtigte Angst, weil die Angst war ja, sie sind die Nächsten, die hingerichtet werden. Und kurze Zeit später, der einzigste Unterschied dazwischen war nur, dass Gott mit dem Heiligen Geist auf sie gekommen ist. Kurze Zeit später steht dann da, jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge in der Stadt. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa, ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt hören müsst. Hört mir zu. Innerhalb von ein paar Tagen verändert sich das völlig. Was ist dazwischen passiert? Der Heilige Geist ist auf sie gekommen, hat sie verändert. Und das ist das, wenn Gott anfängt, im Menschen zu wirken. Er nimmt Furcht. Furcht vor dem vor anderen stehen, ihnen zu sagen, was Gott ist und was er tun möchte. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du diese Furcht in dir spürst, ich kann nicht auf andere zugehen, ich kann nicht einem mein Zeugnis geben, ich habe diese Überwindungsmöglichkeit nicht, dann beten wir dafür, dass du mehr Heiligen Geist bekommst, um diese Schwelle zu übersteigen. Wir beten dann dafür, dass der Heilige Geist, genauso wie bei den Jüngern, in dein Leben hineintritt und dich fähig macht, von dem Inneren verschlossen sein, dich hinaustreten lässt, zu dem frei reden zu können. Das ist das, was Gottes Geist tut und tun möchte auch bei dem einen oder anderen hier. Und ich lade auch dich ein, wenn du sagst, da fehlt's, komm nachher nach vorn, wir beten für dich, dass der Heilige Geist neu wieder auf dich kommt, dass der Heilige Geist dich neu erfüllt, erfrischt und sein Werk tut. Und sein Werk tut. Es ist richtig, dass wir immer wieder neu Heiligen Geist empfangen. Immer wieder neu. Sagt die Schrift, wir sollen immer wieder neu erfüllt werden. Dann seid ihr hier richtig. Wir sind eine Pfingstgemeinde. Da empfängt man sowas. Halleluja, das ist gut, wir haben was für euch. Hier geht keiner umsonst nach Hause. Das ist wahr. Wir haben da was für dich. Gott möchte dir Gnade überfließend schenken. Er möchte dich berühren und verändern. Und das kann heute Morgen ein großer Schritt wieder sein. Ein großer Schritt. Wir sollen nämlich alle miteinander Folgendes: Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihn mit ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Können wir das? Können wir über die Hoffnung reden, die uns erfüllt? Sind wir sprachfähig noch, über die Hoffnung zu reden? Seid bereit, steht da. Sei parat. Sei parat, über die Hoffnung zu reden. Und das wünsche ich uns alles, dass wir diese Bereitschaft haben, die Fähigkeit haben, über diese Hoffnung zu reden, die uns erfüllt. Dass unser Zeugnis den Menschen, die am Leben verzagen, Auferbauung schenkt. Dass die hoffnungslos sind, durch das, was wir ihnen erzählen, wieder neu Hoffnung schöpfen. Unser Zeugnis soll sie auferbauen, im Hoffen, Gott kann. Wir sollen den Menschen Hoffnung geben von der großen Gnade, die in uns lebt. Jesus hat das gemacht. Er hat den Menschen von dem liebenden Vater erzählt, den er gesehen hat, von dem er weiß, und hat es demonstriert. Jesus hat das vorgelebt. Er hat ihn nicht gedroht, sondern hat sie auferbaut. Denen, denen er gedroht hat, das waren die Pharisäer. Aber dem gemeinen Volk, dem hat er Auferbauung geschenkt, Hoffnung geschenkt. Da hat er nicht gesagt, du wirst mal geröstet wie ein Brathähnchen in der Hölle oder sowas. Da hat er gesagt, der liebende Vater möchte dir Gutes tun. Das hat er gesagt. Er hat das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt, was es heißt, in der Gnade anzukommen. Das hat er gemacht. Die Menschen damals kannten das schon. Die Pharisäer spielten eben mal immer Gottes Polizeistaat. Aber Jesus erzählt ihnen was anderes. Da ist ein Vater, der möchte dir etwas ganz anderes schenken. Und ich habe vor einiger Zeit ein Video gesehen, der erklärt das. Ich erzähle manchmal gerne Geschichten mit Videos. Und ich möchte euch ein Video zeigen, eine sehr kurze Sequenz. Den habe ich mir entliehen bei der Zürich-Versicherung und habe ihn nur mit einem Untertitel versehen, mehr nicht. Ich habe auch die Zürich-Werbung rausgenommen für alle, die woanders versichert sind. Ich weiß nur nicht, ob es mit dem Ton klappt, aber Philipp, du versuchst es mal. Das ist das, was Gott tun möchte mit dir. Er möchte dir nicht einen Regenschirm halten, dass du ab und zu mal nicht ganz so nass wirst. Er möchte dich auch nicht im Regen stehen lassen. Er möchte dich umhüllen. Du brauchst nicht mal sehen, wo es lang geht. Du musst nur vertrauen und mit ihm im Mantel weitergehen. Das ist doch genau die Geschichte. Das ist Leben in der vollen Gnade Gottes. Ich weiß nicht immer, wo es lang geht. Ich sehe es ja auch nicht immer. Aber ich kann vertrauen, weil es kommt schon am rechten Ort raus. Das ist die Geschichte doch. Und die sollen wir erzählen. Geschichten erzählen von dem überfließenden Gnade Gottes in unserem Leben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das erzählen können. Genau. Der liebende Vater möchte mit dir genauso wie mit dem Kind in dem Mantel unterwegs sein. Und wenn du das noch nie kennst, dann mach heute den Schritt unter dem Mantel drunter. Das lohnt sich immer. Ich lade dich ein, unter dem Mantel zu kommen, dem Mantel der Gnade. Und wir nennen das Umkehr. Aus dem Leben, wo ich letztlich allein im Regen stehe, umkehren in ein Leben unter diesem blauen Mantel. Das nennen wir so. Und ich lade dich ein, das zu machen. Heute Abend oder heute Morgen den ersten Schritt. Es ist so dunkel, dass man denkt, es ist schon Abend. Ne? Und wenn du heute mit Menschenfurcht weißt, ich habe mit dem Menschenfurcht immer zu kämpfen, vor Menschen zuzutreten, ihnen was zu erzählen, dann lass für dich beten, dass du mehr Heiligen Geist bekommst. Das ist unser Job. Heiligen Geist ausgießen auf dein Leben, damit du die Menschenfurchtsachen überwinden kannst. Und wenn du nicht recht weißt, wie du dein Zeugnis erzählen sollst, dann kommst du am Dienstagabend. Das lohnt sich auch. Und jetzt möchte ich noch gerne mit uns beten, kurz. Vater, und ich danke dir dafür, dass du uns einlädst, in deinem liebenden Arm zu sein. Dass du uns einlädst, wirklich unter diesem Mantel der Gnade hineinzutreten und wirklich in deinen Armen zu leben. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns allen in unserem Herzen zeigst, wo wir stehen und was wir am nötigsten brauchen. Und dass du uns dort begegnest und uns hilfst, gegenseitig zu dienen, dass wir uns gegenseitig als Geschwisterschaft guttun. Denn du möchtest, dass wir uns alle in deine Arme kuscheln können und in deinen Armen Geborgenheit empfangen. Dass deine Hilfe zur rechten Zeit zu uns kommt und wir dir vertrauen dürfen. Darum berühre uns heute und leite uns durch deine kräftige Hand. Amen.